zu viele Änderungen an den Reports, das ist gefährlich, weil dann auch wieder die Kredibilität für die Report-Leserinnen und Leser eben schwinden kann, weil das immer wieder anders aussieht und vielleicht auch immer wieder andere Kernaussagen dahinterstehen. Hallo, hier spricht Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast «Digital erfolgreicher arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions». In der heutigen Episode geht es um Sünden in Power BI. Das Power-Tool von Microsoft für die Datenanalyse und die interaktive Visualisierung hat nämlich so seine Tücken. Und darum fasse ich heute 6 häufige Sünden zusammen für dich und verrate dir auch, wie du es besser machen kannst. Es gibt einige Beispiele, die auch bei uns quasi passiert sind bei iTrust und darum kannst du ja gut von unseren Fehlern lernen. Jetzt bevor wir aber starten, falls jetzt Power BI für dich noch totales Neuland ist, empfehle ich dir zuerst unseren Grundlagenbeitrag zu hören oder je nachdem auch zu lesen. Wir haben den sowohl als Podcast verfügbar als auch als Video verfügbar. Ich werde dir diese Links hier unten gleich verlinken in den Shownotes. Also schau dir sonst vielleicht zuerst das an und ansonsten legen wir jetzt direkt los. Wir gehen nämlich mit Sünde Nummer 1 ins Rennen und die heißt, ohne Struktur in Power BI zu starten. Es lohnt sich wirklich, die Struktur bereits vor dem Start festzulegen. Das kann nämlich einiges erleichtern. Grundsätzlich hast du 2 Ebenen im Power BI zur Verfügung, die du strukturieren kannst. Du kannst quasi die verschiedenen Workspaces strukturieren, aber du kannst natürlich auch innerhalb des Reports eine gute Struktur aufbauen. Beide sind wichtig und ich starte jetzt zuerst mal in die Struktur der Workspaces. Weil gerade am Anfang ist es sehr verlockend, dass man einfach einen Workspace, also quasi einen Arbeitsbereich eröffnet, da alle Datenquellen sauber anhängt und dann alle Reports und alle Dashboards direkt in diesem Workspace erstellt. Aber das ist keine gute Idee, weil das wird sehr schnell chaotisch, denn typischerweise, und das ist wirklich immer so, ich habe das nie anders erlebt, bei uns bei iTrust nicht, aber auch bei unseren Kunden nicht. Wenn man mal begonnen hat mit Power BI, dann ist das ein Weg, es kommen neue Reports dazu, es wird immer umfangreicher und darum eben ist das typischerweise keine gute Empfehlung. Und zweitens, es gibt natürlich auch einen funktionalen Einfluss. Wir haben auch die Berechtigungsthematik. Die Abgrenzung ist schwierig. Gerade bei Dashboards ist das sehr relevant. Ja, und darum ist es besser, wenn man das clever in verschiedene Workspaces packt. Obwohl man natürlich auch einzelne Leute oder Gruppen pro Report freischalten kann, das ist möglich, ist es doch nicht sehr benutzerfreundlich und auch nicht für die Administration wird das dann irgendwann total unübersichtlich. Also, dann lohnt es sich also, unsere Empfehlung vielleicht zu befolgen. Ich empfehle dir, zuerst zu überlegen, wie du deine Workspaces in Power BI strukturierst. Und typischerweise ist es gut zu überlegen, welche Anspruchsgruppen das man hat im Unternehmen. Zum Beispiel hat man vielleicht 2 bis 3 Stufen, zum Beispiel interne Prozesse für alle Mitarbeitenden, dann gibt es vielleicht eine Stufe Teamleader und dann eine Stufe Management, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, das zu strukturieren. Ich würde einfach ein Bild mir überlegen, wie ich übermorgen oder übermorgen wahrscheinlich mit den Reports umgehen werde und dann macht es Sinn, so quasi die Workspaces bereits zu Beginn zu strukturieren. Muss ich überlegen, wie viele Arbeitsbereiche das nötig sind und wo dann jeweils die einzelnen Reports gepublished werden. Es ist auch gut, ein grobes Konzept für die Berechtigungen zu haben, quasi wer wo Zugriff haben soll. Und klar, es gibt auch Situationen, wo man ein sogenanntes Row-Level-Security-Konzept einsetzen kann. Das heißt dann, dass man im Report sogar je nach Sektion verschiedene Sicherheitsberechtigungen machen kann. Das machen wir auch teilweise, aber typischerweise ist das wahrscheinlich eher ein fortgeschrittenes Konzept und eben nicht zu Beginn zu empfehlen. Das wäre so das Thema Workspaces. Dann gibt es auch noch die Struktur innerhalb der einzelnen Reports und da gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, Daten zu visualisieren. Es gibt unglaublich viele Grafiken, Farben, Diagramme und so weiter. Also das ist der Wahnsinn, was alles möglich ist. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr, dass man da immer mal wieder was Neues ausprobiert und man keine Linie hat. Und darum ist es sinnvoll, ein einheitliches CI zu definieren, einen Standard zu definieren, wo man dann ja jeweils immer wieder verwendet. Das hilft den Leserinnen und Lesern, sich immer wieder zu orientieren, gibt einen Wiedererkennungseffekt, eine Gewohnheit für alle, sich schneller zurechtzufinden. Das lohnt sich wirklich. Zum Beispiel könnte man festlegen, dass man den Filter immer links hat, dass man immer die gleichen Kacheln hat und immer die gleichen Farben verwendet. Man könnte auch ein Vorlagenfile, welches als Version herangezogen wird, jeweils als Grundversion, um einen neuen Report aufzubauen, dann hat man immer das gleiche Erscheinungsbild. Das ist wirklich sinnvoll und empfehlenswert. Wie bei uns, kleine Anekdote, haben mittlerweile mehrere Leute die Reports erstellen und ja, wenn man da kein gemeingültiges CI vereinbart, dann ist das am Schluss wirklich eine farbenfrohe Geschichte, die natürlich so eher weniger sinnvoll ist. Okay, kommen wir zu Sünde Nummer 2 und die nennt sich überdetaillierte Power BI Reports zu publishen. Das ist quasi ja, die Sünde, dass man zu viele Infos reinpackt. Wir selber bei iTrust leiden da teilweise definitiv auch darunter, auch aktuell immer noch. Und die Ursache ist immer dieselbe. Man hat verschiedene Bedürfnisse von Reportlesern, die total aufeinander prallen. Oder hat man zum Beispiel ein Management, das eine globale Ansicht will, etwas ganz Spezifisches, Zusammengezogenes. Da kommen die Teamleader, die quasi einen Teilbereich betrachten wollen und schon eine Ebene tiefer schauen wollen und Kuchendiagramme brauchen für einzelne Mitarbeitende zum Beispiel. Und dann kommen dann noch die alle aus den Unternehmen, die wieder ein anderes Bild möchten, die dann sehr viel detaillierter oder vielleicht auch aus ihrer eigenen Optik etwas betrachten möchten. Und wenn man das alles auf die gleiche Seite packt, dann wird das ziemlich sicher total unübersichtlich und darum lohnt es sich eben, dass man dann diesen Report vielleicht in zwei bis drei Versionen hat oder zwei bis drei Ansichten publiziert. Unsere Empfehlung, keep it simple, nicht zu viel reinzupacken von Fall zu Fall und entscheiden quasi besser, mehrere Reports zu machen, die quasi dann spezifisch für eine Zielgruppe dienen. Und das wäre dann wirklich wichtig, weil sonst schwindet das Vertrauen in den Report sehr stark. Ich hatte zum Beispiel gleich letzte Woche so eine Situation, wo wir nur zu zweit waren. Wir waren zwei Leute, die einen Anspruch an diesen Report hatten, dummerweise nicht genau denselben. Und da, nur schon da merkten wir, wenn wir beide nicht quasi etwas auf der Strecke liegen lassen würden, wenn wir beide nicht den Kompromiss finden würden, dann wird dieser Report total unübersichtlich. Und stellt euch nur mal vor, wenn man das noch mit drei, vier oder fünf Leuten machen würde, oder, dann wird das definitiv unübersichtlich. Also, sinnvoll, da wirklich eine ganz versimplifizierte Sicht zu machen und im Extremfall auch zu unterteilen. Kommen wir zur Sünde Nummer 3. Die Daten sollten regelmäßig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass die Berichte aktuell und relevant bleiben. Denn, glaubt mir, auch das haben wir erlebt, insbesondere zu Beginn unserer Reise mit Power BI, das war vor einigen Jahren, da hat es immer mal wieder gehapert, da hat immer mal wieder was nicht gestummen, die Daten haben sich zum Beispiel nicht aktualisiert etc. Und das ist echt tödlich, weil diese Kredibilität, die man da verliert, die muss man dann mühsam sich wieder zurückholen. Und darum ist es so wichtig, das ist auch unsere Empfehlung, dass man immer eine zusätzliche Validierung einsetzt. Weil typischerweise zieht Power BI ja Daten von zum Beispiel Datenset A, das für, zum Beispiel am ERP-System liegt, dann die anderen Daten liegen im CRM und die dritte Datenquelle ist wieder woanders. Und das ist so wichtig, dass man eben schaut, dass dieser Export oder dieser Zusammenzug der Daten immer abgeglichen wird, dass man den eben quasi validiert, standardmäßig, dass das im Prozess quasi implementiert ist, zum Beispiel die Anzahl Zeilen abzugleichen, die diese Daten dann vergleicht und so auch sicher ist, dass das ist. Und wenn es eben mal nicht konsistent wäre, dass man dann eine Fehlermeldung automatisch absetzt an die verantwortliche Person, die dann eben sofort eingreifen kann. Das lohnt sich sehr. Und was man auch immer sehr gut machen kann, ist direkt im Report abzubilden, einen Zeitstempel, wann quasi der letzte Export oder von wann dieser Datenstand genau ist. Auch das ist extrem vertrauensfördernd und das lohnt sich sehr, das von Anfang an einzubauen. Wir sind schon bei Sünde Nummer 4, die nennt sich keine Verantwortlichkeit für Power BI Reports zu definieren. Du hast keine klaren Verantwortlichkeiten pro Report, das ist eine klare Sünde, denn wenn Anpassungen notwendig oder gewünscht sind, dann läuft das eben über eine verantwortliche Person, vielleicht mit Stellvertretung im Idealfall. Das ist so wichtig, weil sonst kommen da tonnenweise Wünsche von jeder Ecke. Und wenn man das alles abbilden will, dann kann man sicher sein, dass man total im Chaos liegt. Und darum ist vielleicht unsere Methode möglicherweise zu kopieren. Wir bei uns haben eine SharePoint-Liste. Also wenn jemand eine Anpassung wünscht für einen Report, dann muss er das quasi über einen Prozess, der läuft übrigens über Power Automate, muss er das einreichen und dann kommt eine Person, die quasi diesen Report versteht von A bis Z, die dann entscheiden muss, ob das sinnvoll ist oder nicht oder in welcher Art das sinnvoll ist. Und erst dann kommt der Auftrag ans Entwicklungsteam oder an die Person, die den Report anpasst für den Umbau. Unsere Empfehlung: Mach eine klare Aufteilung zwischen Ownership, also quasi wer im Business diesen Report verantwortet, und dem Reportersteller. Das lohnt sich wirklich. Und wenn du es ganz gut machen willst, dann nutzt eben ein Feature, das dann quasi auch noch das unterstützt, dass quasi das Publishing dieses Reports erst gemacht wird, wenn der Owner das auch gut heißt. Ja, das lohnt sich wirklich. Also quasi der Entwickler baut den Report im Test auf, nimmt Änderungen vor. In der Testumgebung wird dann direkt die richtige oder die Ownership-Person quasi notifiziert. Der Owner gibt dann die Anpassung frei, kann auch vergleichen mit dem echten Report und dann wird der Report in der echten produktiven Welt publiziert. Denn zu viele Änderungen an den Reports, das ist gefährlich, weil dann auch wieder die Kredibilität für die Report-Leserinnen und Leser eben schwinden kann, weil das immer wieder anders aussieht und vielleicht auch immer wieder andere Kernaussagen dahinter stehen. Das führt uns zu Sünde Nummer 5, Zusammenarbeit in Power BI nicht zu regeln. Sobald Power BI im Unternehmen stark etabliert ist, werden wohl auch mehrere Leute an den Reports Veränderungen vornehmen. Wir bei uns bei iTrust haben, ja, sind das etwa, sag mal, wahrscheinlich schon 4 Leute, die an den Reports Veränderungen vornehmen. Und dann ist da quasi eine Zusammenarbeitssituation da. Früher war das so, dass man die Reports lokal auf das Gerät laden musste, um die zu bearbeiten. Heute kann man das direkt auf SharePoint machen, aber das gleichzeitige Bearbeiten der Reports ist noch nicht ideal gelöst. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Anschauen. Natürlich kann das gleichzeitig angeschaut werden, aber die gleichzeitige Bearbeitung, die Anpassung, die ist echt nicht so schön, wie man das zum Beispiel sich gewohnt ist mit Word, Excel, PowerPoint auf SharePoint, weil das nicht so sauber zusammengefügt wird. Oder? Darum braucht es einen Plan, wie man zusammenarbeitet. Unsere Empfehlung: auf gleichzeitige Änderungen vorläufig noch zu verzichten, das kann sich ja noch verbessern, und die Funktion Check-in, Check-out von der Datei auf SharePoint zu nutzen. Das ist zwar eine, sage ich mal, in Anführungs- und Schlusszeichen-Krücke, aber trotzdem lohnt es sich, da keine Kompromisse zu machen. Und Sünde Nummer 6, ja, die ist natürlich sehr wichtig, neue Features für Power BI zu verpassen. Es ist wirklich so, alle 2 Monate sieht dieses Power BI wieder ein Stück weit neuer aus. Es gibt regelmäßig neue Funktionen, die man ja bekommt und überprüfen muss. Und es lohnt sich quasi, das Changelog für Power BI oder die Veränderungen für Power BI zu beobachten und zwischendurch mal reinzuschauen, um zu schauen, was neu möglich ist. Unsere Empfehlung ist, da lohnt es sich vielleicht dann auch mit einem externen Partner wie mit iTrust zusammenzuarbeiten, dass man halt jemanden hat oder ein Team hat, das permanent am Ball bleibt, damit man eben auch immer auf dem neuesten Stand ist. Das lohnt sich. Also du kannst natürlich auch uns folgen dafür, diesen Podcast abonnieren oder eben auch auf LinkedIn oder YouTube unsere Kanäle zu abonnieren. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Oder aber eben das teilweise extern abzufedern, um das externe Spezialistenwissen immer wieder einzupflegen bei dir im Unternehmen selbst. Ist doch schon so, es ist was anderes, wenn das Leute wenn es dedizierte Menschen gibt, die sich nur um Power BI kümmern, den ganzen Tag lang, dann ist das klar, dass die viel besser à jour sind, als wenn man das mal alle 1-2 Mal pro Monat wieder reinschaut. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir etwas gebracht, diese Folge, diese 6 Sünden, dass du da etwas für dich selbst in deinem Unternehmen abkupfern kannst, um vielleicht die eine oder andere Sünde zu vermeiden. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann, mach's gut und ciao.